Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Juli 2021.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, mit Christiane Ostermeier,
Eva Strohdeicher
und Luna Hakim.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem auf die Mütze für Barrierefreiheit, Pollermützenaktion zum Sehbehindertentag, ein großer Erfolg. Auf ein Wort, blinde Menschen stellen Forderungen zur Bundestagswahl. Auf ein neues Leben für neue junge Gruppe im BVN.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Der Poller steht, dass einer gegen geht. So bös könnte man es beschreiben, was vielen sehbehinderten Menschen bisweilen einen harten Schlag buchstäblich zwischen die Beine versetzt. Die Poller, oft aus grauem Stahl oder Beton, sollen eigentlich Autos am Parken oder Einfahren hindern. Doch häufig genug sind sie für Sehbehinderte eine echte Gefahrenquelle. Kontrastarm dunkel stehen die Poller herum, vor gräulichem Stein oder Asphalt der Straße bestens getarnt. Menschen, die nicht gut sehen, können sie so nicht gut erkennen, laufen dagegen, stolpern und können sich folglich arg verletzen. Das muss nicht sein, heißt es seitens der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Rund um den Sehbehindertentag am 6. Juni hieß es daher Mütze auf. Fleißige Hände hatten rot-weiße Mützen gestrickt, die nun auf die Poller gesetzt, kontrastreich für kurze Zeit mehr Sicherheit bieten und vielleicht gar manch BauamtsleiterIn erleuchten mögen. Wir waren für Sie in Niedersachsen unterwegs und haben Eindrücke zum Tag der Sehbehinderten gesammelt. Am 9. Juni gab es eine Pollermützenaktion in Celle, gut 100 Meter vom alten Rathaus in der Schuhstraße, die eine echte Pollerstrecke ist, hatten sich Mitglieder der Gruppe Celle im Regionalverein Nordost des Blinden- und Sehbehindertenverbandes aufgestellt. Wir waren für sie dabei.
Celle ist eine Stadt, die ihre Hell-Dunkel-Kontraste hat. Landstädtchen und Residenzstadt. Fachwerkhäuser mit schwarzen Balken und hellen Flächen dazwischen. Einem reliefartigen Stadtwappen in fast 4 Meter Höhe am Bohmann-Museum angebracht und daher zu hoch, um von blinden Menschen tastbar zu sein. Dafür aber mit einem tastbaren Stadtrelief aus Bronze in der gleichen Straße, der Stechbahn. Anhand dessen können sich blinde und sehbehinderte Menschen orientieren und jeder kann sich ein Bild der Innenstadt machen. Unschön dagegen jede Menge grauer Poller, die auf dunklem Straßenbelag stehen, geradezu tückisch getarnt auf Zusammenstöße lauern. Werner Gläser, ehemaliger Lehrer und sehbehindert, erklärt zur Pollermützenaktion rund um den Tag der Sehbehinderten.
Uns haben hier die Poller, die hier sehr reichlich stehen, immer schon gestört, weil sie für sehbehinderte Menschen eine unglaubliche Gefahr darstellen. Das ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst, aber da sie sich ganz schlecht vom Hintergrund absetzen und überhaupt keinen Kontrast zum Hintergrund darstellen und das vor allen Dingen bei Regen, wenn die Straßen noch nass sind, dann werden sie zu einer richtigen Gefahr. Man kann sehr schnell sich böse dran stoßen oder verletzen.
Die Poller haben eine Höhe von gut 80 Zentimetern. Man möchte fast zusammenzucken bei dem Gedanken, man würde unbesehen gegen einen dieser Poller laufen. Denn der Stoß ginge direkt in die...
Ja, genau dahin. Und da hat es mich dann auch schon mal getroffen. Und wir haben ja eben noch mit anderen gesprochen, da hat es schon sehr viele von erwischt, ne? Die sich da mal sehr schmerzhaft verletzt haben.
Aber es trifft nicht nur die Herren der Schöpfung, sondern auch die Damenwelt, sofern sehbehindert. Und so nimmt die Solidarität nicht Wunder.
Wir haben viele Helfer, vor allen Dingen Helferinnen gehabt, die sogenannte Pollermützen gestrickt haben. Da ist dann auch noch die Firma Schachenmeier dazugekommen, die sehr viel Wolle gesponsert hat. Und jetzt haben wir Pollermützen gestrickt oder stricken lassen. Die sind so rot-weiß und obendrauf haben sie dann noch einen ganz schicken Bommel. Die erregen natürlich Aufmerksamkeit.
Natürlich bleiben die Pollermützen nicht von Dauer, aber symbolisch zeigen sie, was geht und umzusetzen wäre.
Wir wollen die Menschen auf unser Problem hinweisen. Und dieses Problem wäre sehr einfach zu lösen, indem man einfach nur die hellen Teile übernimmt und natürlich dann fest installiert. Das heißt also helle oder weiße Streifen, die dann zum Poller einen richtigen Kontrast darstellen und den Poller dadurch für sehbehinderte Menschen gut sichtbar machen.
Die Schuhstraße in Celles Innenstadt, keine 100 Meter entfernt vom alten Rathaus, einem Prachtbau, der mit seiner Illusionsmalerei niedersachsenweit einmalig ist. Sie ist ein wahres Pollerparadies. Gut 100 Stück säumen die Fahrbahn und verhindern das Parken von Autos. Kein Wunder, dass das Quartett aus der Zeller Gruppe im Regionalverein Nordost des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen gerade hier ihren Standort gesucht und gefunden hat. 40 gestrickte Bommelmützen mit Infozettel dran haben die BVN-Mitglieder rund um Werner Gläser den Pollern aufgesetzt.
Es gibt einige, die haben, ich weiß gar nicht wie viele, Stunde um Stunde, das ganze Wochenlang sich da mit Stricken beschäftigt. Und wir haben hier zum Beispiel eine Frau, die gehört eigentlich zu den englischen Freimaurern aus Bergen. Mit denen haben wir sowieso schon immer sehr gute Beziehungen. Die unterstützen uns in vielerlei Hinsicht und die Frau hat jede Menge von diesen Mützen gestrickt.
Und dennoch, die meisten der hunderten Poller sind eben unbemützt und dauergefährlich. Gläser stellt daher grundsätzliche Forderungen für die sehbehinderten Menschen.
Die Sehbehinderten werden häufig so ein bisschen hinten angestellt. Dabei sind deren Probleme im Grunde genommen viel einfacher zu lösen als die der Blinden. Die Blinden brauchen ja extra Leiteinrichtungen, während die Sehbehinderten einfach nur jede Menge Kontraste benötigen. Wirklich hell dunkel, das ist das A und O.
Um die Leute zu erreichen, helfen die rot-weißen Pollermützen vielleicht. Sie erwecken auf jeden Fall Aufmerksamkeit und fördern das Ins-Gespräch-Kommen.
Oh, es ist eine ganz gemütliche Stimmung hier.
Der Markt ist nicht weit. Hin und wieder kommt auch einer der anderen Mitglieder der Zeller BVN-Gruppe auf den Switch vorbei oder bringt etwas. Und dann das Gespräch mit den Anwohnenden, Passanten und Geschäftsleuten.
Wir sind von einigen Leuten hier angesprochen worden und sind auch welche hier aus den Geschäften gekommen und haben uns mehr oder weniger auf die Schulter geklopft und haben gesagt, Mensch, toll, das ist uns noch nie aufgefallen. Man macht sich keine Gedanken darüber, dass Sehbehinderte bestimmte Probleme haben, die wir nicht haben. Und dass darauf aufmerksam gemacht wird, ist sehr positiv angenommen worden.
Gläser zeigt sich erfreut über die Reaktion der Leute auf die Pollermützenaktion zum Sehbehindertentag.
Damit es fröhlicher aussieht.
Ein Strickprojekt. Die gibt es an den Bäumen immer.
Was steht denn da drauf? Da gucke ich jetzt mal.
Wir sollten es nachlesen.
Keine Ahnung. Also ich darf lesen, oder? Dann ja, habe ich Informationen, worum es geht. Also, warum soll ein Poller kontrastreich sein? Also kontrastreich, oh. Sind Sie schon einmal also versehentlich gegen einen Ground Poll gelaufen? Ja, jetzt kommt's raus, ja. Schmerzhaft, oder? Sie können der Poller deshalb nicht rechtzeitig erkennen. Ah ja, okay, ich weiß, worum es geht. Für Sehbehinderte, die auch Probleme haben, sage ich jetzt, solche Farbe zu erkennen. Und ich gehe von aus, dass es, sage ich jetzt, etwas, was man also sofort ausweichen könnte, wenn, ja.
Damit die Stadt die jetzt anstreicht.
Aha.
Sehen Sie, damit man sie sieht.
Ja.
Strich drunter. Ein Fazit?
Erstmal Kopf hoch, sowieso.
Ein Wermutstropfen sei schon dabei. Das alte Rathaus ist seit der Jahrtausendwende nicht mehr Sitz der Stadtverwaltung. Vom neuen Rathaus war den Damen und Herren der Stadtverwaltung wohl der Weg zu weit. Denn niemand aus der Politik hat sich blicken lassen.
Ja, wir müssen mehr Beachtung in der Politik finden. Wir suchen immer wieder das Gespräch, das wird aber von den Politikern häufig nicht angenommen. Einfach, ja, die wissen dann schon vieles oder haben ganz andere Gedanken und naja, hier in Celle ist es eine sehr schwierige Sache.
Doch im Hinblick auf die Resonanz aus der Bevölkerung hält sich Gläsers Blick wieder auf. Und immerhin waren auch journalistisch tätige Leute vor Ort, um sich ein Bild zu machen.
Wir müssen jetzt abwarten, wie die Resonanz in der Presse ist.
Und so verspricht Werner Gläser mit Blick auf die Zukunft?
Wir haben ja auch diese Pollermützen noch immer. Die werden eingelagert und werden dann bei Bedarf, wenn wir Öffentlichkeitsveranstaltungen haben, wieder rausgeholt. Und dann gibt es die nächste Aktion, vielleicht an einer anderen Stelle.
Vielleicht mag sich ja dann mal die eine oder der andere aus der Lokalpolitik dazu bequemen. Viel Zeit, Boden gut zu machen, besteht allerdings nicht mehr. Die nächsten Kommunalwahlen im Landkreis Celle sind schon bereits am 12. September. Und dann wird sich vielleicht auch über eine künftig und dann wird vielleicht auch über eine künftige barrierefreiere Stadt Celle abgestimmt.
Mehr Infos zur barrierefreien Stadt, aber auch jeden guten Rat rund um Blindheit und Sehbehinderung erhalten Sie bei der Gruppe Celle im Regionalverein des BVN, Bahnhofstraße 32a, Telefon Celle 05141 6669. E-Mail rv-nordostniedersachsen@blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Warum ist eigentlich der 6.6. der Tag der Sehbehinderten? Sie haben Fantasie? Gut, stellen Sie sich eine Brille vor, leicht schräg geneigt in Ihrer Hand. Und nun zweimal die Zahl 6 nebeneinander. Die zwei 6 nebeneinander ähneln etwas einer Brille. Und die war für lange Zeit das Mittel der Wahl, um Sehbehinderungen auszugleichen. Aber natürlich reicht das oft nicht. Besser, eine kontrastreiche Umgebung hilft sehbehinderten Menschen, sicher zu gehen. Straßenpoller sind dabei oft eine böse Falle. Dies dachte sich auch Gerda Mittag und hat genau am Tag der Sehbehinderten in Hannover den Pollern vor dem Sozialministerium rot-weiße Strickmützen aufgezogen.
Schon ein wenig einsam war es und still. Nicht einmal der sonst sehr mitteilsame Brunnen auf dem Platz zwischen dem Niedersächsischen Landtag und dem Sozialministerium gab laut. Sonntagnachmittage in Hannover können beschaulich sein. Allein die Glocke der Marktkirche sagt, was die Uhr schlägt. Stumm und gut getarnt, auch im Sonnenlicht dieses Frühsommersonntages nicht übermäßig auffallend, nahmen sich Reihen metallener Poller ihren Raum und den Autos die Möglichkeit, den Platz zuzuparken. Auf der Eingangstreppe des Ministeriums saß geduldig wartend ein Mann, neben ihm ein Hund im Geschirr der Blindenführhunde. Aber dort, am Anfang einer grauen Pollerreihe, Bewegung. Gerda Mittag, stark sehbehindert und Führhundehalterin im Regionalverein Hannover des BVN, gab mit ihrer roten Jacke dem eher grausteinernen Platz einen Farbfleck. Und mit rot-weiß gestreiften Mützen den Pollern ein kontrastreiches Aussehen. Ein paar der Poller sahen schon fröhlich bemützt aus, der Poller vor ihr aber noch traurig grau. Also auch Mütze auf, sagt sich Gerda Mittag. Sie bestreitet am Sehbehindertentag die Aktion rund um gräulich kontrastarme Poller vor grauem Steinboden.
Weil ich den nicht sehe. Der ist für mich so nicht erkennbar, weil der halt grau ist und die ganze Umgebung ist auch grau. Und wenn man jetzt die Mütze da drüber macht, dann kann man das durch das Rot und Weiß besser erkennen.
Die sehbehinderte Dame hat schon unliebsame Begegnungen mit Pollern und Pfählen gemacht, die sie nicht erkennen konnte.
Ja, schon häufiger.
Derlei kann schmerzhaft sein oder durchaus auch gefährlich.
Wenn man gegen den Pfahl läuft, der hat halt eine gefährliche Höhe. Wenn man da wirklich mit Tempo drauf zuläuft, dann haut man sich den in den Bauch oder in den Magen oder stolpert schlimmstenfalls auch drüber und fällt hin.
Hier eine Marke zu setzen, war Gerda Mittag 4 Wochen Arbeit wert. Ergebnis der Mühe, 15 Pollermützen, erstellt nach Anleitung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes und jede einzelne in liebevoller Handarbeit gestrickt.
Ja, so 5-6 Stunden.
Eine vorbeikommende Dame bewundert das Werk. Man beginnt zu fachsimpeln.
Ich habe das mit dem Nadelspiel gleich rund gestrickt.
Ach, rund gestrickt?
Ja.
Das ist ja am einfachsten.
Ja.
Ganz kurz. Sehr schön.
Neben dem Einsatz ihrer fleißigen Hände kam für Mittag auch pekuniärer Einsatz hinzu.
Schachenmeier hat Wolle gespendet. Ich habe mir aber extra noch welche dazu gekauft, weil die Wolle nicht gereicht hat.
Nacheinander zieht sie den Pollern die Mützen mit 3 roten und 2 weißen Streifen auf. Ein Infozettel daran befestigt, verfolgt das Ziel,
dass die Umwelt aufmerksamer wird und dass auch von der Politik her vielleicht darauf geachtet wird, dass man solche Hindernisse farblich besser kenntlich macht.
Leider hat sich aus der Politik, Stadt Hannover wie Land Niedersachsen, an diesem schönen Tag niemand hierher begeben, um Interesse am Anliegen sehbehinderter Menschen zu zeigen.
Ja, das macht mich schon traurig.
Für ihre durchaus bestrickende Aktion hätte sich Mittag da doch mehr Unterstützung gewünscht.
Dass mindestens einer hier anwesend ist, sich das mal anschaut und dass man mit dem ins Gespräch kommt und den bewusst macht, wie das ist, wenn man halt nur noch einen geringen Sehrest hat.
Weiter hinten kommen 2 junge Frauen vorbei.
Mal ganz kurz Fragen fürs BVN-Radio. Was glauben Sie, warum haben diese Poller Mützchen auf?
Habe ich mir noch nicht Gedanken gemacht drüber.
Keine Ahnung.
Deko.
Für die Sehbehinderten.
Ja, doch, ja.
Heute ist Tag der Sehbehinderten.
Okay, das wusste ich nicht. Schön.
Immerhin, sagt Gerda Mittag.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ein wenig Aufklärung ist damit geglückt. Fazit: Bestrickende Aktionen fallen eben immer auf und ins Auge, augenscheinlich.
Der Regionalverein Hannover im BVN macht sich stark für sie, auch sonntags, wenn viele ihre wohlverdiente Freizeit genießen, und berät sie zu allen Fragen rund um ihre Möglichkeiten, auch als blinder oder sehbehinderter Mensch am Leben teilzuhaben. Alles Weitere in der Kühnstraße 17 in Hannover-Kirchrode. Telefon 0511 510 4218. E-Mail rv-hannover@blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Inmitten des Oldenburger Münsterlandes, südwestlich von Bremen, liegt die Reiter- und Unistadt Vechta. Auch hier machen graue Poller vor dunklem Hintergrund der Straße den Sehbehinderten das Leben schwer. Also hieß es zum Sehbehindertentag: Mütze auf, für mehr rot-weißen Kontrast und so Sichtbarkeit der Stolperfallen. Und sogar die Kommunalpolitik beachtete das Geschehen. Der Bürgermeister von Vechta gab sich die Ehre und ihr BVN-Radio war dabei.
Blau-weiß der Himmel über Vechta und rot-weiß die Poller vor dem Rathaus. Kontrastreicher als sonst geht es vor dem Verwaltungssitz der 33.000 EinwohnerInnen zählenden Kreisstadt zwischen Bremen und Osnabrück im westlichen Niedersachsen vor. Und fix ist man. 2 Tage vor dem eigentlichen Tag der Sehbehinderten am 6. Juni hat eine Gruppe sehbehinderter Menschen, unterstützt von Mitgliedern anderer Selbsthilfegruppen, rot-weiße Strickmützen auf Poller gezogen. Zur Aktion der kleinen Schar rund um Hildegard Stukenborg, die Vorsitzende des Regionalvereins Oldenburg im BVN, die etwa gegen 10 Uhr begann, trat Vechtas SPD-Bürgermeister Christian Kater vor die Tür, um sich ein Bild von kontrastreichen Pollern zu machen. So kam man ins Gespräch. Hildegard Stukenborg erklärte später:
Für uns ist einfach ganz, ganz wichtig, diese Poller für Sehbehinderte und Blinde, dass die gesehen werden. Durch unsere Pollermützenaktion wollten wir das mal hervorheben, dass nicht jeder davor rennt oder wie auch immer.
Während Bürgermeister Kater professionell stadttragende Worte fand.
Ja, also wir als Stadt Vechta haben unser großes Interesse, gerade auch für, am Tag der Seh- und Behinderten und Blinde, darauf aufmerksam zu machen. Das umfreut es diese Aktion, dass wir diesen Bestand, den wir haben, immer wieder überdenken und schauen, wo können wir uns verbessern. Bei Neubauten machen wir es jetzt schon so, dass wir auch dann vernünftige, kontrastreiche Akzente setzen, dass wir auch eine vernünftige Wegeführung für Sehbehinderte und Blinde schaffen. Aber ja, es ist richtig, im Bestand müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten und da sind wir dran, für uns da wieder immer verbessern und sind für so einen Tag immer sehr, sehr dankbar, denn es ist wichtig, dass man auf solche Probleme und Themen ja immer wieder hinweist und da freut es uns, dass sich so eine große Beteiligung ergeben hat.
Immerhin 14 Leute der Selbsthilfe wie Stadt, alle brav mit Anti-Corona-Masken geschützt, ließen sich von Stadtpressesprecher Volker Kläne aufs Gruppenbild mit Damen bannen. Regionalvereinsvorsitzende Hildegard Stukenbock warb anschließend noch einmal deutlich für das Anliegen der sehbehinderten Menschen.
Für mich ist es ganz wichtig, dass die Poller kenntlich sind, mit rot-weißen Streifen am besten, weil das für uns sehbehinderten Blinden ganz wichtig ist, dass wir keine Unfälle bauen dort, nicht stolpern. Das ist für uns eine Stolperfalle, sage ich jetzt einfach mal, wenn die nicht gekennzeichnet sind. Und da muss man eben halt jetzt dran arbeiten. Und von daher versuchen wir, alles Mögliche in die Wege zu leiten.
In die Wege geleitet hat die Gruppe immerhin ein aufgefrischtes Bewusstsein bei der Stadt für das Grauen um die Poller. Aber auch ganz allgemein wirbt Christian Kater für nachhaltiges Beteiligen der Menschen in und um Vechta am politischen Prozess über den Sehbehindertentag hinaus.
Und es ist nicht nur wichtig, einmal im Jahr darauf hinzuweisen, sondern es ist noch wichtiger im Prozess der Planung, denn oftmals ist es ja gerade bei baulichen Sachen, dass im Prozess der Planung schon solche Dinge beschlossen werden. Und da kann ich nur jeden auffordern, wirklich jetzt auch im Rahmen der Kommunalwahl sich direkt zu beteiligen, dass auch wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass gerade Menschen mit einer Sehbehinderung oder auch Blinde die Möglichkeit haben, sich für ein kommunales Ehrenamt zu bewerben. Und es wäre noch besser, wenn wirklich unsere Räte entsprechend auch die Beteiligung von diesen betroffenen Personenkreisen mit drin haben, damit wir bei jedem Prozess, nicht nur baulich, sondern auch in allen anderen Bereichen, für alle Menschengruppen eine Beteiligung dabei haben.
Da möchte man fast sagen, das klingt nach Verständnis für Teilhabe, Engagement und Inklusion. Tanja Kleiböhmer und ihre Tochter Tammy haben sich um das Stricken der Mützen nach Anleitung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes verdient gemacht. Ein löbliches Beispiel bürgerschaftlichen Engagements. Denn sie haben für diese Aktion noch Mitglieder anderer Selbsthilfegruppen einbinden können. So entstanden etwa 15 rot-weiße Pollermützen.
Ich habe im Internet von dieser Aktion gelesen, habe mit dem Sehbehindertenverband sonst eigentlich gar nichts zu tun. Aber da ich eine Tochter habe, die autistisch ist, wo wir halt auch im Alltag oft mit Problemen konfrontiert sind und ich häkeln kann, gefiel mir diese Aktion super gut. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe mich damit ein.
Unterstützt wurde die Aktion vor dem Vechtaer Rathaus auch durch die Mitarbeiterin der Kontakt- und Beratungsstelle Selbsthilfe im Landkreis Vechta, Bettina Rühlmann. Sie fördert Selbsthilfegruppen im Landkreis Vechta, zum Beispiel auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. So ist die Bildungswissenschaftlerin im Thema und erklärt mit einem Blick über die Poller hinaus.
Und an diesem Tag besonders geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass in vielen öffentlichen Bereichen Hindernisse aufgestellt sind, die nicht kontrastreich genügend gestaltet sind. Zum Beispiel die Poller. Wir haben heute hier die Pollermützenaktion und mit dieser Aktion sollen die Poller sichtbar kontrastreich gestaltet werden, damit diese Poller auch auffallen, gerade für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, gerade im Hinblick auf Barrierefreiheit.
Die vom Landescaritasverband für Oldenburg e.V. getragene Kontakt- und Beratungsstelle Selbsthilfe vernetzt verschiedene Gruppen. Und so hatte man auch im Netzwerkcafé und über Infomails auf die Aktion zum Sehbehindertentag hingewiesen und für ein Dabeisein vor Ort zur Pollermützenaktion geworben. Mehrere Mitglieder anderer Selbsthilfegruppen waren daher aus dem Landkreis hinzugekommen und hatten die sehbehinderten Menschen solidarisch beim Mütze auf die Poller setzen unterstützt. So geht Selbsthilfe heute. Modern, farbenfroh, barrierefrei, engagiert und über den Tag hinaus.
Eindrücke vom Rathaus der Stadt Vechta mit Dank an den Optiker und BVN-Fördermitglied Arthur Müller aus Vechta für seine Unterstützung. Mehr Infos gibt's beim Regionalverein Oldenburg, im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen im Scheideweg 145 in Oldenburg. Telefon Oldenburg 0441 302 255. E-Mail rv-oldenburg@blindenverband.org. Gegen das gefährliche Grau von Asphaltstein und Stadtmöblierung. Also Mütze auf die Poller als Blickfang fürs Bewusstsein und mit Kontrast und Farbe für eine barrierefreiere Stadt. Mitglieder des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen haben in einer Aktion zum Sehbehindertentag dem Stadtbaurat der Stadt Hannover gezeigt, was Sicherheit dank Sichtbarkeit bedeutet. Sie trafen den Kommunalpolitiker von Niedersachsens Sozialministerium und setzten den Pollern rot-weiße Mützen auf und dem Baurat vielleicht ein wenig den Kopf zurecht.
Graue Poller, grauer Stein, wenig Kontrast. Doch halt, genau vier der metallenen Hindernisse vor dem Sozialministerium zu Hannover trugen rot-weiß gestreifte Mützen. So fielen sie gleich auf. Und genau darum ging es bei der Aktion des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN. Ein knappes Dutzend Menschen traf sich am Morgen des 11. Juni bei schönstem Wetter auf dem Platz zwischen Landtag und Sitz der Sozialministerin. Mitglieder des Regionalvereins Hannover im BVN wollten Thomas Vielhaber, Stadtbaurat der Landeshauptstadt, einen USB-Stick mit Fotos krasser Hindernisse für sehbehinderte Menschen übergeben. Dabei waren auch die Mitglieder der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes und auch die ProRetina hatte sich an die Aktion rangehängt. Also kam man ins Gespräch und dann klick-klack zum obligaten Fototermin für die Medienleute. Vor dem Eingang zum Ministerium hielt Mangelsdorf dem Baurat den Stick hin und der griff beherzt zu.
Das nehmest du an, ruhig fest, dann können wir ein Bild machen. Also packen Sie nochmal an.
Vielleicht auch mit Mützen, dass man auch die Mützen sieht.
Jetzt müssen Sie da wegschauen.
Natürlich geht's um mehr als nur um ein paar lustige Mützen auf grauen Pollern zum Tag der Sehbehinderten. Der BVN hofft auf Bewusstsein über die schönen Bilder zum Tag der Sehbehinderten hinaus. Durch die Artikel und Beiträge in den Medien, wie auch durch direkte Ansprache der Politik und den Augenschein der bemützten und damit kontrastreichen Poller. Die Mütze, dreimal rot, zweimal weiß, handgestrickt mit Infozettel, macht aus jedem Poller einen Hingucker. Ute Spangenberg leitet die AMD-Gruppe des Hannoverschen Regionalvereins im BVN und meint:
Also persönlich habe ich das empfunden, als ich aus der U-Bahn Kröpke ausgestiegen bin, wollte zur Oper gehen und habe eine Reihe grauer Poller gesehen, die eben den Opernplatz begrenzen. Es ist für Sehbehinderte schlecht zu sehen, weil sie alle sehr grau sind und in der Dunkelheit schon erst recht nicht so gut zu erkennen sind. Hier müsste eine Markierung angebracht werden. Eine kontrastreiche Farbe, dass man das eben auch in der Dunkelheit sehen kann.
Baudezernent Thomas Vielhaber zeigte viel Verständnis für die Stadtmöblierer. Es ginge beim Pollern darum, auch zugunsten der Fußgänger die Autos fernzuhalten und dies auch abgestimmt mit dem Denkmalschutz und der Stadtästhetik. Aber da gibt's doch noch mehr. Die Sicherheit zum Beispiel.
Also ich habe heute gelernt, dass wir das Thema Abstimmung zwischen Bedarfen des Denkmalschutzes auf der einen Seite, Sicherheit der Nutzer, insbesondere der Bürgerinnen und Bürger und Barrierefreiheit, insbesondere für sehbehinderte oder beeinträchtigte Menschen, nochmal neu diskutieren müssen oder an jedem Beispiel neu diskutieren müssen.
Obwohl es da gar nicht so viel zu diskutieren gäbe. Nur 420 Meter Luftlinie vom Sozialministerium am Marsch, vom Sozialministerium entfernt, am Marstall, stehen abschreckende wie sehr gute Beispiele für das Pollern. Als Stolper fallen die eine, aber auch kontrastreich sicher vor einem Neubau andere. Und ebenso auf einem Hof, ganz ohne Konflikt mit dem Denkmalschutz, rot-weiß gestreift, ein paar Poller. Fazit, wer will, der kann. Mit Sicherheit und Kontrast.
Der Regionalverein Hannover im BVN stellt sich neben und vor alle Menschen, die blind oder Sehbehinderte sind, hilft und berät und kämpft für eine barrierefreiere, inklusive Stadt. Für alle Menschen. Mehr Infos und Beratung zu allen Fragen rund um Blindheit und Sehbehinderung oder jede Form von Augenleiden erhalten Sie beim Regionalverein Hannover in der Kühnstraße 17 und unter Telefon Hannover 0511 510-4218 sowie unter der E-Mail rv-hannover@blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Man lebt nicht nur vom Brot allein und Glaube versetzt Berge. Diese Zitate hören wir bisweilen von Geistlichen. Wer aber könnte die Geschichten von Blinden, die doch vieles sehen können, besser erzählen als Britta Grund, die blinde Pfarrerin aus Helmstedt? Zum Tag der Sehbehinderten lud sie in der Stadt ganz im Osten Niedersachsens zum Gottesdienst in die Kirche St. Marienberg aus dem 12. Jahrhundert. Vielleicht auch zum Sehen, was nur mit dem Herzen möglich ist. Und auch ihr BVN-Radio ließ sich beseelen.
Die Klosterkirche St. Marien ist altehrwürdig. Es gibt sie seit 1176 als Kirche eines Stiftes der Augustiner Chorfrauen. Dabei ist sie heute offen und vom Kopf her schon inklusiv eingestellt. Eine der wenigen blinden Pfarrerinnen versieht dort für ihre Gemeinde den Dienst am nächsten. Das Motto der Kirche, Altes bewahren, Neues schaffen, wirkt so glaubhaft. Zum Tag der Sehbehinderten gab es dort einen Gottesdienst. Etwa 50 Menschen kamen in die romanische, kreuzförmige Pfeilerbasilika mit dem später hinzugefügten gotischen Chor. Pfarrerin Britta Grund widmete sich entsprechend dem quasi sehbehinderten Sonntag eben auch besonders den Menschen mit eingeschränktem Sehsinn. Dank, sagte sie, denjenigen, die geholfen haben, den Gottesdienst zu ermöglichen und begrüßte besonders die Mitglieder ihrer Gruppe Helmstedt des Regionalvereins Südosten Niedersachsen im BVN.
Wir feiern diesen Gottesdienst miteinander im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Dem Psalm 23 vom Herrn als Hirte, der zum frischen Wasser leitete, folgte die Predigt. Es ging um den blinden Menschen.
Der Predigttext für den Blinden- und Sehbehindertentag steht im Evangelium des Johannes im 9. Kapitel. Dort heißt es, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.
Und dennoch, Menschen stellen oft Schuldfragen, suchen den Schuldigen.
Sehr viele Eltern geben sich die Schuld am Zustand ihres Kindes. Es hat oft wenig Sinn, Eltern die Schuld ausreden zu wollen. Besser ist es, sie auf all das zu lenken, was ihr Kind trotz seiner Behinderung tun kann. Sehen Sie dann, dass ihr Kind gut im Leben zurechtkommt, versöhnen Sie sich mit sich selbst. Die Vorurteile gegenüber behinderten Menschen sind weiter verbreitet als man meint.
Es gehe ihr, so sagte Grund, um die Menschen, die sich den Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen aktiv entgegenstellten.
So gab es in Paris zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Mann, der einfach nicht glauben wollte, dass blinde Menschen dumm sind und es auch bleiben müssen. Es war damals üblich, blinde Menschen auf Jahrmärkten auszustellen und sich über sie lustig zu machen. Dafür bekam ihr Besitzer, man muss es wirklich so deutlich sagen, der Besitzer dann etwas Geld, mit dem er den Blinden durchfütterte. Meistens mehr schlecht als recht. Valentin Arnoux kaufte nun einem Schausteller einen blinden Mann ab, nahm ihn zu sich ins Haus, kleidete ihn ordentlich ein und probierte, ihm das Schreiben beizubringen. Sehr bald erkannte er, dass der blinde Mann sich merkte, wie man die Buchstaben auf ein Papier malt. Er konnte aber nicht mehr lesen, was er geschrieben hatte. Also nahm Valentin Arnoux eine Bleifeder und ritzte mit ihr Buchstaben in Karton ein. Jetzt konnte der blinde Mann die Buchstaben fühlen.
Valentin Arnoux, Sohn eines armen Webers, gilt als Begründer der Erziehung blinder Menschen. Er gründete in Paris die erste Blindenschule und entwickelte die plastische Blindenschrift.
Und einer seiner Schüler wurde später Louis Braille. Er erblindete im Alter von 3 Jahren, weil er sich mit einem scharfen Sattlermesser seines Vaters die Augen verletzte. Seine Eltern verzweifelten aber nicht, sondern brachten ihren Jungen in die Blindenschule nach Paris. Die gab es ja nun Gott sei Dank schon. Hier lernte Louis Braille schreiben und lesen.
Braille selbst entwickelte im jugendlichen Alter von 16 Jahren das System der Punkt- oder Blindenschrift.
Er blieb aber hierbei nicht stehen, sondern er entwickelte eine Notenschrift, mit deren Hilfe blinde Menschen Musiker werden konnten. Aber seine eigenen Kollegen lehnten sein Schriftsystem ab und feindeten ihn öffentlich an. Das alles setzte ihn derart zu, dass er bereits im Alter von nur 43 Jahren verstarb. Aber seine Schrift blieb.
Mit ihren 6 Punkten ist sie für blinde Menschen der Schlüssel zum Leben mit Kultur und Bildung.
In Deutschland war es eine mutige Frau, die sie bekannt machte. Pauline Gräfin von Mannenroth. Sie wuchs im 19. Jahrhundert behütet in Paderborn in einem Schloss auf. Schon als Kind hatte sie ein Herz für die vielen blinden Bettler ihrer Stadt. So wird erzählt, dass sie einmal zu spät zum Unterricht kam, weil die Glasscherben von der Straße in ihre Schultasche sammelte. Weil sie verhindern wollte, dass blinde Menschen sich an den Scherben verletzen würden.
Und so spannte Grund den Bogen vom 18. Jahrhundert bis ins Jetzt zum Gottesdienst am Tag der Sehbehinderten.
Darum sind Valentin, Louis Braille und Pauline Gräfin von Mannenroth wahre Helden des Blinden- und Sehbehindertenwesens. Durch Jesus Christus, der in unserem Predigttext gezeigt hat, wie man Vorurteile überwinden kann, haben diese drei sich leiten lassen. Er war das Licht ihres Lebens. Er hat sie geführt und vorangetrieben.
Die Kollekte dieses Sonntags soll den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband darin unterstützen, Tastbücher für blinde Kinder anzubieten. Im Anschluss nach dem Gottesdienst konnten die Besucher mit blinden und sehbehinderten Menschen aus dem Regionalverein Südostniedersachsen ins Gespräch kommen. Und Pfarrerin Grund fasste den Sinn ihrer Predigt in einem Satz gegenüber dem BVN-Radio zusammen.
Dass man mutig sein soll, wenn man anders denkt als die Menge, seinen Weg voranzugehen, sich auch mal gegen die Menge zu stellen und zu sagen, ich glaube, dass man was machen kann, wie zum Beispiel Valentin Ahü gesagt hat, Blinde können doch nicht dumm sein, die können doch nur nicht sehen. Oder Louis Braille, der gesagt hat, Mensch, wenn ich eine vernünftige Schrift entwickle, dann können die lesen, dann können die in ihrem Leben was anderes werden als Bettler. Oder Pauline von Mallinckrodt, die gesagt hat, was nützt mir mein schöner Adelstitel? Ich gehe in die Welt, ich vertreibe mir nicht nur die Zeit mit Beten, das hat sie natürlich auch sehr intensiv getan, sie war sehr gläubig, sondern zu sagen, ja, ich gehe und kümmere mich um die, die nicht so behütet aufgewachsen sind, was durchaus ja keine Selbstverständlichkeit ist.
Eine Botschaft, die besonders auch dem blinden 88-jährigen Herrn Fleming geholfen hat.
Das gibt mir wieder Energie und Auftakt.
Ebenso empfindet wohl der 13-jährige Linus. Für ihn ist es wichtig, den Gottesdienst zu besuchen, dabei zu sein. Über Sehbehinderte wusste er zwar etwas.
Also ich wusste nur, dass sie nicht sehr gut sehen können und dass sie auch Hilfe brauchen, um etwas zu lesen oder überhaupt was zu erkennen.
Doch über die Erfindung der Brailleschrift hat Linus erstmalig etwas gehört und vielleicht auch über das ethische Denken und Handeln, was sie einst ermöglichte. Nun kann er am Stand des Regionalvereins Südostniedersachsen im BVN mehr darüber erfahren. Eine Brailleschriftvorlage hat er schon in der Hand und sieht zu, wie Dagmar und Achim Krause vom Techniktreff aus Braunschweig die Schrift und die Schreibmaschine erklären. Da darf jeder mal praktisch mittun und seinen Namen in Punktschrift schreiben und mitnehmen. Die Punktschriftschreibmaschine hämmert pausenlos Punkte ins Papier. Derweil Achim Krause meint,
Britta Grund hat das wunderbar gemacht und sehr schön, muss ich sagen. Die Musik war sehr gut, die Gesänge von den Damen, die hier sich große Mühe gegeben haben, also war wunderbar untermalt.
Und Dagmar Krause liefert auf Nachfrage dann auch ihre ganz lebenspraktische Predigtsichtweise nach.
Und ich selbst bin ja mit 12 Jahren blind geworden. Durch die Möglichkeit der Blindenschrift von Louis Braille habe ich die Möglichkeit der Bildung oder dass man eben auch in dem Leben eine Chance hat. Und trotz der Blindheit würde ich sagen, gehe ich offenen Auges oder Ohres durchs Leben. Im übertragenen Sinne von meinem geistigen Auge habe ich die Vorstellung von der Schönheit der Welt, von den interessanten Dingen, natürlich auch von den Sorgen, Problemen und Ungerechtigkeiten. Und ich habe das hier versucht, mit der Blindenschrift klarzumachen, was es für eine Möglichkeit ist, selbst lesen und schreiben zu können. Ja, die Computertechnik, die sprechenden Technologien, die bringen uns schon eine ganze Menge an Fortschritt oder Möglichkeiten. Es ist ein Tor zur Welt aufgestoßen worden dadurch, dass wir viele Informationen uns zu Gemüte führen können, aber durch die Blindenschrift, was man selber geschrieben oder auch gelesen hat, ist es dann auch eine ganz wichtige Möglichkeit, dass man das sich auch besser merken kann, was man selber geschrieben oder gelesen hat. Es ist schon ein erhabenes Gefühl und ich würde es jedem empfehlen, zumindest die Vollschrift zu erlernen. Es ist ein gutes Hilfsmittel, was uns aus der Armut herausgeführt hat, uns unseren Horizont zu erweitern.
Steffi Grade ist zweite Vorsitzende im Gruppenvorstand des Regionalvereins aus Braunschweig. Sie schwärmt abschließend vom Geschehen in der Kirche.
Ich fand die ganze Veranstaltung sehr erfüllend. Wir sind jetzt nicht so ganz fleißige Kirchengänger und sind tief beeindruckt in dieser Kirche. Mich hat sehr vieles an meine Sehnenzeiten. Ich bin erst seit 4 Jahren blind. Ob das die Gerüche waren, die Musik. Ich habe sehr viele sehende Bilder bekommen, wovon ich wirklich noch ziemlich beeindruckt bin. Der Gottesdienst war sensationell gut vorbereitet, ganz toll gestaltet. Obwohl ich inhaltlich natürlich viel Wissen schon habe, gab es noch was Neues drauf. Und meine klugen Eltern haben mir immer gesagt, wenn du irgendwo hingehst und nur einen Satz mitnimmst, hat es sich gelohnt und das hat es sich heute in jeglicher Hinsicht.
Ein schöner Gottesdienst, wie man hört, mit Sinn und Seele zum Tag der Sehbehinderten in Helmstedt.
Die Pfarrerin Britta Grund setzt sich auch für die Gruppe Helmstedt im Regionalverein Südostniedersachsen im BVN ein. Dort erhalten sie alle Infos, Rat und Hilfe bei Fragen rund ums Augenlicht und wenn es verschwindet. Kontakt Brunhilde Kirschke, Telefon 05351 33696 oder beim Regionalverein in Braunschweig, Donaustraße 46 unter Telefon Braunschweig 0531 324868 sowie E-Mail rv-südostnds@blindenverband.org. Natürlich erhalten Sie auch Rat und Hilfe beim Landesverband der Blinden und Sehbehinderten Selbsthilfe in Niedersachsen, dem BVN. Und ein Wort vielleicht als Nachlese zum Sehbehindertentag.
Zigtausende Maschen wurden gestrickt, hunderte Hände haben fleißig gewerkelt, rot-weiße Mützen gefertigt. Viele gehörten Frauen, die sich einsetzen für ihre Belange und die anderer Menschen. Dazu wurden Netzwerke neu geknüpft oder gefestigt, tragfähig im Sinne sehbehinderter Menschen. Selbsthilfegruppen haben eigens Kontakt miteinander aufgenommen, sich über die Aktivitäten rund um den Tag der Sehbehinderten ausgetauscht, miteinander gesprochen, Ideen entwickelt, das Umsetzen geplant, Fühler auch zu den Medien ausgestreckt und die Öffentlichkeit informiert. Leute haben sich rund um den Tag der Menschen mit Sehbehinderung am 6. Juni auf die Straßen begeben und den vielen grauen Pollern, die zu Stolperfallen werden, fröhlich rot-weiße, aber kontrastreiche Mützen aufgesetzt. Im Sinne von mehr Sichtbarkeit, im Dienste von mehr Sicherheit. Aller Ehren wert. Starke Aktionen, großer Einsatz. Der Lohn der Sehbehinderten Selbsthilfe Aufmerksamkeit in jeder Hinsicht. Die Medien haben Notiz genommen, sich ein Bild gemacht und mit den Bildern von kontrastreich rot-weiß bemützten Pollern den Gedanken von Sicherheit im öffentlichen Raum, auch und gerade für sehsinneseingeschränkte Personen, in die Gesellschaft weitergetragen. Vielleicht auch in die Hirne und Herzen der politisch Verantwortlichen in Stadt und Land, wie aber auch der Verantwortlichen in der Verwaltung, über den Tag der Sehbehinderten hinaus. Für ein barrierefreies Leben in einer inklusiven Gesellschaft. Auch und gerade dank des Engagements der sehbehinderten Menschen.
Mehr Infos zu allen, auch politischen Aktionen der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe erfahren Sie auch beim BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Abgerechnet wird zum Schluss. Am 26. September ist Bundestagswahl. In das allfällige Wahlkampfgetöse stellt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV sachliche Forderungen. Es geht um wirkliche Barrierefreiheit. In Bildung, im Beruf, in der realen Welt der Stadt, wie in der virtuellen Welt der Informationsverarbeitung, der Netze, der Plattformen, der Geräte und der Technik. Kurz, allumfassend, immer und überall. Denn gerade in Zeiten von Corona fühlen sich viele Menschen mit Behinderungen stark eingeschränkt. Zeit also, ein Ausrufezeichen in die politische Landschaft zu setzen und den Sprechblasen der Wahlkämpfer klare Forderungen entgegenzusetzen. DBSV-Vizepräsident Hans-Werner Lange spricht, diplomatisch, aber deutlich, mit ihrem BVN-Radio.
Herr Lange, die Situation der Pandemie hat die Lage blinder und sehbehinderter Menschen drastisch verschärft, sagt die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in einer Resolution, die gerade jüngst veröffentlicht worden ist. Ein Wort dazu.
Naja, grundsätzlich klar hat die Pandemie alle Menschen beeinträchtigt. Nur bei Blinden, die in besonderer Weise auf die persönlichen Kontakte mit den Mitmenschen angewiesen sind, um Hilfestellungen zu nutzen zum Beispiel, hat das natürlich dann, wenn ich mich nicht mehr treffen darf, wenn ich Kommunikation im Grunde genommen runterdrehe in der Gesellschaft, dann hat das natürlich ganz besondere Auswirkungen. Und man muss sagen, das hat dann in besonderer Weise, diese gesellschaftlichen Einschränkungen, natürlich die Teilhabe blinder, sehbehinderter Menschen in besonderer Weise eingeschränkt. Ich glaube, das haben viele von uns mitbekommen jetzt in dem Jahr, dass die digitale Nutzung von Einkaufsmöglichkeiten zum Beispiel, von Kommunikation, von Zugang zu Informationen, dass das einen höheren Stellenwert oder dass dies einen höheren Stellenwert bekommen hat. Und wir ja feststellen mussten, wie viel im digitalen Umgang miteinander noch nicht barrierefrei ist.
Nun ist in wenigen Monaten die Bundestagswahl und der DBSV hat Anfang Mai eine Resolution verabschiedet, in dem ganz bestimmte Forderungen an die Politik gestellt werden. Da geht es zum Beispiel darum, Barrierefreiheit als allgemeingültigen Standard zu verwirklichen.
Das Thema Barrierefreiheit zieht sich ja durch den ganzen Themenkomplex, den wir angesprochen haben jetzt zur Bundestagswahl. Barrierefreiheit ist der wichtigste Baustein in allen Bereichen, um Partizipation, Teilhabe für behinderte Menschen, hier auch für blinde und sehbehinderte Menschen, überhaupt zu ermöglichen. Weil wenn Barrierefreiheit nicht gegeben ist oder eingeschränkt ist, dann ist eben eine vollwertige Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben schlechterdings nicht mehr möglich. Und deswegen steht diese Forderung, Teilhabe umzusetzen durch Umsetzung von Barrierefreiheit in allen gesellschaftlichen Bereichen im Mittelpunkt.
Vielleicht können wir ein paar der bestimmten Punkte ansprechen. Sie sagen Barrierefreiheit als Standard. Das soll gesetzlich auch wirklich verankert werden. Schwächen des Föderalismus sollten überwunden werden. Zum Beispiel, dass Bund und Länder im Hinblick auf den Aspekt Bildung in einen Dialog treten. Dass es entsprechende Plattformen gibt, digitale Plattformen, die bruchloses, barrierefreies Arbeiten ermöglichen. Da gibt es eine Menge für die Wählerinnen und Wähler mit Augenproblemen, aber auch für die Gesellschaft zu prüfen und zu entscheiden.
Aber daran sehen Sie ja schon, wie wichtig das Thema Barrierefreiheit für uns ist, um Partizipation umzusetzen. Ja, die inklusive Beschulung blinder, sehbehinderter Menschen oder behinderter Menschen insgesamt hat gesellschaftlich eine riesige Bedeutung. Wir stellen aber fest, wie unterschiedlich die Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern verlaufen. Und es ist, obwohl wir jetzt schon jahrelang gemeinsam an diesem Thema arbeiten, noch lange nicht so weit, dass wir jetzt mit dem Status quo zufrieden sein könnten. Also müssen wir dort auch entsprechende Forderungen positionieren. Ja, der Föderalismus ist auf der einen Seite gut, macht Vielfalt möglich, aber hier zeigt sich doch, dass er manchmal auch träge ist und man an ganz vielen Fronten in allen Bundesländern kämpfen muss, um bestimmte vergleichbare Standards in der Beschulung auch umsetzen zu können. Vielleicht ist einfach Inklusion in unserem Schulsystem umzusetzen sehr viel schwieriger als zum Beispiel in Norwegen oder in Skandinavien insgesamt. Und ja, darüber, denke ich, wollen wir auch mit der Politik in die Diskussion gehen.
Arbeitsrecht ist ein ganz wichtiger Aspekt. Arbeitgeber können sich nach wie vor rauskaufen aus der Pflicht, auch Menschen mit Blindheit zum Beispiel zu beschäftigen. Der Blinden- und Sehbehindertenverband, dessen Vizepräsident Sie ja sind, sagt, blinde Menschen sind ganz besonders motiviert, oftmals sich selbst auch in einem Beruf zu verwirklichen, mitzuarbeiten, wenn sie denn die entsprechenden Instrumentarien an die Hand bekommen. Da hilft oft ein Ausgleichsamt, da helfen Rehabilitation. Oftmals wird das aber immer noch nicht entsprechend umgesetzt. Hier haben Sie doch ganz bestimmte und wichtige Forderungen.
Ja, es stimmt einen schon traurig, wenn man sieht, wie viel hochqualifizierte und motivierte blinde und sehbehinderte Menschen eigentlich in den Arbeitsmarkt wollen und es dennoch trotz bester Qualifikationen schwierig wird, für die Menschen angemessene Arbeitsplätze zu finden. Und deswegen ist eine unserer ganz wichtigen Forderungen in Sachen Auslandsabgabe und Höhe der Auslandsabgabe muss etwas passieren. Sie muss letztlich erhöht werden. Sie muss ein wirkliches Steuerungsmittel werden, um behinderten Menschen Möglichkeiten auf dem sozusagen allgemeinen Arbeitsmarkt sicherzustellen und daran müssen wir arbeiten.
Es kann ja nicht im Sinne der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe sein, das Nichtbeschäftigen blinder Menschen nur einfach zu verteuern. Es muss doch in ihrem Sinne sein, einfach mehr Blinde in den Arbeitsmarkt zu geben.
Ja, das tun wir ja. Das ist ja selbstverständlich, sagen wir mal, politisch über die Dinge weiter zu sprechen, um den Rahmen positiv zu verändern, dass Beschäftigung möglich wird oder naja, manchmal auch mit ein bisschen Druck, dann doch zustande kommt. Das tun wir natürlich. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, mit den Sozialpartnern dann zu diskutieren und zu verhandeln und zu sehen, wie kommen wir da weiter. Wenn Sie sich schon allein anschauen, wie schwierig das ist für jemanden, der blind ist, seinen Traumberuf zu finden. Das ist oft gar nicht möglich, weil die Palette der Berufsmöglichkeiten zwar größer geworden ist, aber auf der anderen Seite die Hürden, um dort Fuß zu fassen, auch immer höher gelegt werden. Und da muss man halt dafür Sorge tragen, dass auch eine berufliche Ausbildung im betrieblichen Bereich für schwerstbehinderte Menschen oder auch hier für blinde und sehbehinderte Menschen möglich wird. Oder allein das Thema Mobilität, dort eben so flexibel zu werden und zu bleiben, dass man die Dinge, die für nichtbehinderte Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich sind, das auch letztlich durchführen zu können. Ja, an den Rahmenbedingungen müssen wir arbeiten. Und oft scheitert es im Augenblick noch ganz simpel daran, dass die Angebote, die es in diesem Bereich dann innerbetrieblich gibt oder die man auch außerbetrieblich über die Stränge der Erwachsenenbildung für sich umsetzen kann, die sind oft gar nicht barrierefrei zugänglich. Die Software, die ich dann in dem Bereich brauche, die ist unter Umständen für blinde und sehbehinderte Menschen nicht nutzbar. Und wenn es uns nicht gelingt, Barrierefreiheit wirklich nachhaltig auf Dauer gesetzlich zu verpflichten. Und das Papier, was wir vorlegen, jetzt zur Bundestagswahl, dies soll uns stärken in der Diskussion mit Abgeordneten, soll die Vielfalt der Dinge, wo wir einfach noch Handlungsbedarf sehen, aufzeigen. Und vielleicht kommt man ja über diesen breiten Blickwinkel doch mit dem einen oder anderen Abgeordneten so in die Diskussion, dass er dafür was für seine spätere politische Arbeit mitnimmt. Und vielleicht kann man damit auch die eine oder andere Tür für die Zukunft öffnen. Notwendig ist es, weil das nochmal wirklich als Fazit für mich, ohne Barrierefreiheit im gesamtgesellschaftlichen Kontext ist Partizipation für behinderte Menschen schlechterdings nicht möglich.
Einer der wesentlichen Aspekte, auf die Sie Wert legen in dem Papier, ist der Nachteilsausgleich, und zwar vermögens- und einkommensunabhängig. Sie fordern ein bundeseinheitliches Blindengeld.
Naja, grundsätzlich ist es ja immer unsere Absicht, auf dieses für uns so wichtige Thema immer wieder hinzuweisen. Und ist das natürlich gar nicht unbedingt so, dass das ein bundespolitisches Thema wäre. Denn im Augenblick ist es ja so, dass die einzelnen Regelungen zum Blindengeld in den Bundesländern durch die Länder entsprechend abschließend geregelt werden. Und dennoch, vor der Einführung des Bundesteilhabegesetzes ging es ja darum, ein einkommensvermögensunabhängiges Teilhabegeld zu schaffen. Das wäre so ein Einstieg gewesen in ein einheitliches Blindengeld bundesweit. Ja, daran müssen wir arbeiten, weil wir sehen natürlich die Ungerechtigkeiten. Das ist ja nicht nur die Höhe. Die ist halt sehr unterschiedlich, das fällt sofort für alle Betrachter ins Auge. Da gibt es ja auch noch andere Gruppen, die sagen, wir bräuchten eigentlich eine ähnliche Unterstützung. Zum Beispiel die sehbehinderten Menschen, die taubblinden Menschen, die eigentlich eine höhere Unterstützung brauchen als das Regelblindengeld in den einzelnen Ländern. Da braucht es dann unsere gesamte Solidarität in der Blinden- und Sehbehinderten Selbsthilfe. Hier im Rahmen des Bundestagswahlkampfs mal auf diese uneinheitliche Lebenssituation blinder Menschen bundesweit dann auch hinzuweisen, das finde ich absolut richtig, und den Abgeordneten auch klarzumachen, dass es da eben keine wirklich befriedigende Lösung im Augenblick gibt, sondern dass da eine Baustelle da ist, die man aufgrund der gesamten finanziellen Situation vielleicht nicht heute lösen kann. Aber wir werden an einer bundesweiten Lösung natürlich dranbleiben, und wenn sich da die Chance ergibt, müssen wir uns dann mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir da Bewegung reinbekommen.
Herr Lange, das BVN-Radio, dank für das Gespräch.
Der Vizepräsident des DBSV, Hans-Werner Lange, fordert für den Verband zur Bundestagswahl mehr Barrierefreiheit und mehr Teilhabe für blinde und sehbehinderte Menschen. Vielleicht prüfen Sie die Partei Ihres Vertrauens einmal darauf, wie weit sie bereit ist, dies zu ermöglichen und besonders wichtig, auch finanziell zu unterstützen. Das gesamte Interview können Sie auch als Podcast beim Blinden- und Sehbehindertenverband hören. Mehr Infos auf der Seite des BVN www.blindenverband.de. Und alle Infos zu den Forderungen zur Bundestagswahl finden Sie auch beim Dachverband des BVN, dem DBSV, unter dbsv.org/Resolution/Forderungen-zur-Bundestagswahl-2021.html. Zwischen allen Stühlen sitzt man selten gut. Man hängt bisweilen in einer Lücke. So ähnlich geht es blinden und sehbehinderten Menschen, die sich zu alt für eine reine Jugendgruppe fühlen. Und die sind im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN meist offen für Menschen bis zu 35 Jahren. Andererseits zählen sich viele oberhalb dieser Grenze keinesfalls zu den SeniorInnen. Was also tun? Klar, eine Gruppe für eben diese Mittelalterleute gründen. Das dachte sich auch Katrin Lüdecke vom Regionalverein Hannover im BVN. Und so rief sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Andreas Mangelsdorf, also MIA, die Gruppe ins Leben. Ein erstes Treffen hat pandemiebedingt bisher immerhin als Telefonkonferenz stattgefunden. Ihr BVN-Radio hat für sie mal den Hörer in die Hand genommen.
Herzlich willkommen bei Meet Green, Ihrem Service für einfache Telefonkonferenzen. Bitte geben Sie Ihre PIN ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der Raute-Taste.
Zugegeben, in Pandemiezeiten war es schon ungewohnt, ein Gruppentreffen zu besuchen. Telefonhörer in die Hand, Nummer tippen.
Sie werden jetzt zur Konferenz hinzugeschaltet.
Schließt natürlich auch unsere sehenden Leute mit ein. Guten Morgen.
Morgen.
Aber da ist jemand neu dazugekommen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Jo Schrader nickt fröhlich in die Runde und sagt Hallo fürs BVN Radio.
Wow.
Das Moin sagen ist dann so, wie man es auch sonst in 3D täte. Und heute soll es voll werden.
Katrin, mit wie vielen rechnest du, wenn ich mal so fragen darf?
Naja, auf meiner Liste stehen ungefähr 28 Personen.
Gruppenleiterin Katrin Lüdecke hat bisher das Leben der Gruppe via Mails organisiert. Nun trudeln nacheinander die Leute ein.
Guten Morgen, wer hat da Guten Morgen gesagt?
Man sagt, wer man ist und wo man herkommt, wenn einen die anderen noch nicht kennen. Alles in einem liebenswert herzlich höflichen Ton.
Wie unterscheiden wir euch denn jetzt, euch beiden Katrin?
Ach, ich glaube, ich bin dann, wenn wir uns mal treffen, dunkel und die andere blond. Genau.
Nicht ohne einen gewissen Humor, gerade bei blinden oder sehbehinderten Leuten.
Wie viel gehen denn maximal, Chefin?
35.
Eieiei.
Und wie viele haben sich angemeldet jetzt für die MIA-Gruppe?
13, 14, 15. Ich habe 28 Leute auf der Liste stehen. Da stehen aber auch die sehenden Begleitungen oder Partner mit dabei. Aber mir fehlen noch ein paar ganz neue Leute.
Lüdecke führt nebenbei noch die Liste all derer, die sich angemeldet haben. Es soll ja keiner vergessen werden.
Wir machen gleich nochmal eine komplette Vorstellungsrunde, dass Sie auch wissen, wer alles dabei ist. Aber super. Sie haben mir jetzt gerade auf meiner Liste noch gefehlt. Jetzt sind Sie abgehakt. Ich freue mich total.
Dann erklärt sie noch einmal den Sinn der Gruppe. Für die mittelalten Leute fehlt es an Angeboten im BVN, sagt sie.
Sie hat keine vernünftige Freizeitgruppe. Und die möchte ich mit Ihnen euch jetzt ins Leben rufen. Das wird eine Freizeitgruppe, wo keine Verpflichtungen sind, sondern wer dazukommen kann und mag und wenn es terminlich passt, gerne. Und das müssen wir jetzt heute mal besprechen, wie wir das ein bisschen auf die Beine stellen.
Klar, der Höflichkeit geschuldet, duzen oder siezen? Allgemeine Stimmung, ein herzliches Du wird gewählt.
Also wenigstens in der MIA-Gruppe, ne?
Dann können alle ein paar Sätze zu sich selbst sagen. Die Stimmung ist gut, es wird viel gelacht.
Okay, Klaus, magst du weitermachen, um das hier seriös zu behalten?
Allgemeiner Tenor. Auf diese Gruppe und mögliche Aktivitäten haben alle gewartet. Und so geht es auch darum, was sich die Leute wünschen. Stadtführungen mit Bus oder zu Fuß, Draisine fahren, essen gehen, Filme gucken, Konzerte besuchen, Kultur genießen. Aber man will das Rad nicht neu erfinden, sondern auch bestehende Angebote im BVN unterstützen, sich einbringen.
Es ist so, dass wir uns eigentlich von MIA, die Gruppe, auch wünschen, dass wir unsere Angebote kulturtechnisch Sommerfest mit unterstützen und dass wir, wenn wir das hinkriegen, zum Beispiel auf dem Sommerfest dann von MIA die Gruppe auch einen Stand betreuen.
Ulrike sagt, was wohl viele denken.
Ich höre aufmerksam zu und kann alles nur unterschreiben. Also ich finde das gut, dass jetzt schon, ja, quasi schon Vorschläge gemacht worden sind und bin auf jeden Fall dabei, egal was.
Einen wichtigen Aspekt, es kommen ja nicht alle aus Hannover, möchte Katrin Lüdecke aber festhalten.
Wir schauen, dass wir solche Uhrzeiten wählen, dass ihr alle abends wieder nach Hause kommt. Andi und ich wohnen selbst in Stadthagen und das muss ich mal dazu sagen. Wir haben jetzt hier MIA die Gruppe und aus jedem Regionalverein haben wir Leute hier.
Dann noch etwas zeitlich abstimmen. Ja, wann können die Leute? Und bevor Zweifel aufkommen, muss ich, wann kann ich, wie soll ich, erklärt Leiterin Lüdecke.
Das ist eine ganz, ganz offene Gruppe. Vielleicht, dass man sich eben meldet, ich komme nicht. Aber ansonsten sind das alles immer Vorschläge, die kann man mitmachen, muss man aber nicht.
Zwecks Abstimmung aller Aktivitäten soll künftig eine WhatsApp-Gruppe entstehen. Diejenigen, welche keines haben, erhalten Mails. Und dann das erste Treffen, ja. Zunächst war der Mai angedacht.
Wir hatten uns überlegt, einfach weil wir da schon öfters waren und die sind auch sehr, sehr zuvorkommend, würden wir vorschlagen, in der Stadt Bavarium zu gehen.
So, also Bayerisches im Bavarium. Na dann, Prosit auf die ein oder andere Maß und was Deftiges. Natürlich gibt's auch gleich praktische Tipps, wo und wie die Speisekarte verfügbar ist, ob man vielleicht auch Restaurants dazu bringen könnte, Speisekarten für blinde und sehbehinderte Menschen barrierefrei anzubieten.
Aber was ich vor allen Dingen auch auf dem Schirm habe, ist einfach Großdruck, weil viele Ältere einfach auch dann, ich muss mal meine Lesebrille rausrufen, wo finde ich die denn jetzt gerade, die Lesebrille? Also wir haben auch Großdruck mit auf dem Schirm.
Nach guten 90 Minuten, ein Fußballspiel dauert ja meistens auch nicht länger, sind bei bester Stimmung alle Fragen geklärt und alle Sätze gesagt. Und man sagt Dank und Tschüss.
Und bis ganz bald, ja?
Schönes Wochenende.
Alles klar, Katrin. Bis
tschüss.
Dann. Tschüss.
Tschüss.
MIA, die Gruppe für junggebliebene und aktive Blinde und sehbehinderte Erwachsene. Bisher erst virtuell, aber Anfang Juli geht's los. Mit einem ersten Treffen. Leibhaftig. Und da Essen gehen immer ein Grund für gute Gespräche ist und bayerisch herzlich wie herzhaft ist, geht's am 2. Juli gemeinsam ins Bavarium zu Hannover. Alle Infos und Anmeldung bei Katrin Lüdecke unter 0172 625 6644 oder via E-Mail katrin.lüdecke@gmx.net. Unerwartet nach kurzer schwerer Krankheit ist Michaela Barnsdorf, eine verdiente Persönlichkeit aus dem Regionalverein Südostniedersachsen, verstorben. Dagmar und Achim Krause widmen der engagierten Frau und Freundin ein sehr persönliches Andenken.
Wir denken an Michaela Barnsdorf.
Eine vertraute Stimme spricht nicht mehr.
Für uns ist es noch unfassbar und gar nicht zu glauben, Michaela ist am 15. Mai für immer von uns gegangen.
Sie war erst 70 Jahre alt.
Michaela Barnsdorf, geborene Reiber, stammt aus Bayern, aus Rammingen und wuchs dort auf einem Bauernhof mit drei Brüdern auf.
Schon in frühester Kindheit machte sich ihre starke Sehbehinderung bemerkbar. Sie ging in Augsburg, später dann in München, in die Blindenschule.
Nach ihrer Ausbildung bekam sie eine Arbeitsstelle in Mindelheim und 1973 sind Michaela und zwei Freundinnen an die Ostsee gefahren nach Timmendorfer Strand.
Dort lernte sie ihren Barney kennen. 1974 heiratete sie Manfred Barnsdorf und zog nach Wolfenbüttel, wo sie beim Landkreis eine Stelle als Schreibkraft bekam.
Von Beginn an unterstützte sie ihren Mann bei der Leitung der Gruppe Wolfenbüttel des Blinden- und Sehbehindertenvereins, die sie dann später über 40 Jahre leitete.
Michaela hat die Blinden-Selbsthilfe in Südostniedersachsen nachhaltig geprägt.
Beherzt engagierte sie sich für die Belange der blinden und sehbehinderten Menschen in der Region.
Stets hatte sie ein offenes Ohr und suchte kämpferisch nach Problemlösungen.
Sie war immer einsatzbereit, war immer zu erreichen, egal welcher Wochentag oder welche Uhrzeit, sie hat sich sofort eingesetzt. Auch im Behindertenbeirat der Stadt Wolfenbüttel war sie nicht immer ein leichter Diskussionspartner. Michaela war auch jahrzehntelang im Vorstand des Regionalvereins Südostniedersachsen und hat sich da immer sehr für die Chancengleichheit eingesetzt. Das war ihr stets wichtig.
Sie gab Unterricht in Blindenschrift, organisierte auch Reha-Kurse für neue Mitglieder in Wernigerode, die sie jeweils für eine Woche betreute.
Da waren wir auch immer mit dabei in Wernigerode und das war auch immer eine schöne Erfahrung mit den neu erblindeten oder sehbehindert gewordenen Mitgliedern. Da hat Michaela sich sehr eingesetzt, erstmal die Grundzüge der Blindenschrift zu erklären oder den Tastsinn auszuprobieren.
Wir hatten die Technik übernommen an verschiedenen Geräten, die wir damit hingenommen haben.
Michaela hatte dann auch noch, man kann sagen, lebenspraktische Fertigkeiten, wo sie verschiedene Hilfsmittel für die Küche vorstellte oder wie man an manche Dinge herangeht, wenn man sehr schlecht oder gar nicht mehr sieht. Das war immer eine anstrengende, aber auch eine sehr schöne Erfahrung in dieser Woche.
Der Innenstadt vom Wolfenbüttel drückte sie durch ihren unermüdlichen Einsatz für die Barrierefreiheit, zum Beispiel Leitstreifen, akustische Ampeln, sprechende Haltestellen für die Busse, nachhaltig ihren Stempel auf.
Und das hat sie dann auch hinterher immer kontrolliert oder nachgeprüft, was denn dort aus diesen Bauvorhaben geworden ist, wenn das eingerichtet wurde. Das war ja immer ein langer, steiniger Weg, bis es dann soweit war. Und da hat sie so manches Erlebnis gehabt. Da wurden doch mal die Leitlinien, die Rillenplatten, in der verkehrten Richtung verlegt. Und das hat sie dann moniert beim Tiefbauamt. Und dann haben sie gemeint, das würde ja viel hübscher aussehen, wenn sie so quer verlegt wären oder in einer anderen Richtung verlegt wären. Das würde sich viel schöner an die historische Innenstadt anpassen. Und Michaela war sehr empört und das wurde dann wieder rausgerissen und in der richtigen Leitrichtung verlegt.
In ihrer Freizeit?
Man fragt sich, wann hatte sie die eigentlich?
War Michaela stets sportlich und kulturell interessiert unterwegs? Torball, Kegeln, Skilanglauf, Wandern. Viele Reisen führte sie mit ihrem Barni in diverse Länder. Zum Beispiel China, Usbekistan, Neuseeland, Spanien, zum Nordkap und Israel. Man könnte diese Liste noch fortsetzen.
Michaela war auch im Haushalt und beim Kochen sehr geschickt. Da hat sie auch so manches Rezept ausprobiert, was auch meistens super gelungen ist. Sie hat auch gehandarbeitet, gestrickt.
Ja, und wir konnten natürlich von ihren Kochkünsten viele Kostproben ausprobieren. Wir wurden dann oft dazu eingeladen.
Ja, das bleibt uns in guter Erinnerung. Michaela war auch immer auf Gesundheit oder auch Ernährung bedacht und hat sich auch viel Sorgen um ihre drei Brüder gemacht, die nicht so gesund gelebt haben, übergewichtig waren. Ja, und dann kam für Michaela Mitte April ein Einschnitt, ein Einbruch gesundheitlicher Art, wo dann diese niederschmetternde Diagnose dieser bösartigen Tumorerkrankung kam, die sie dann gemeinsam mit Barni erstmal verarbeiten musste. Und
nach 5 Wochen schwerster Erkrankung wurde sie dann am 15. Mai 2021 aus einem aktiven, erfüllten Leben gerissen.
Viel zu früh, sie hatte noch viele Pläne.
Man kann sagen, sie war Wegbereiterin, Vorbild und Unterstützerin in unserer blinden Selbsthilfe.
Man merkt es schon jetzt teilweise, sie hinterlässt eine große Lücke. Man kann sie nicht fragen oder anrufen, um einen Rat bitten. Wir haben ihr sehr viel zu verdanken.
Wir alle werden sie sehr vermissen.
Dagmar und Achim Krause mit Gedanken und Empfindungen zum Nachruf auf die Mitte Mai verstorbene Michaela Barmsdorf. Ein Blick gute 5 Jahre zurück. Ein Kurs des Regionalvereins Südostniedersachsen im Niedersächsischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Eine knappe Woche drehte sich in der Aura-Pension Brockenblick im schönen Wernigerode alles darum, neu erblindeten oder stark sehbehinderten Menschen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen und zu erleichtern. Technikinteressierte lernten erste Schritte und Neues mit dem Smartphone. Das Einüben lebenspraktischer Fähigkeiten ermöglicht mehr selbstständiges Handeln rund um die Haushaltsführung und im Alltag. Ein Tastsinn-Sensibilisierungskurs bietet einen ersten Zugang zum feinen Umgang mit den Fingerspitzen. Eine wichtige Voraussetzung zum Erlernen der Brailleschrift und Schlüssel zu Kultur und Bildung. Neben Braille-Kursen hat die nun im Mai unerwartet verstorbene Michaela Barmsdorf auch Reha-Kurse zum Üben des Tastsinnes organisiert und geleitet. Ihr BVN-Radio möchte mit dieser Erinnerung der engagierten Frau eine Referenz erweisen.
Im Souterrain der barrierefrei gebauten Aura-Pension Brockenblick sind für die zierlich gebaute Frau mit eleganter grauer Kurzhaarfrisur ein paar Tische und Stühle aufgebaut. Eine Punktschrift-Schreibmaschine steht bereit, auf einem Tisch daneben liegen einige Gegenstände. Sie sollen berührt werden, denn, so sagt Michaela Barnsdorf,
also ich stehe hier in dieser Woche Sensibilisierung des Tastsinns und der verbliebenen Restsinne, also Gehör, Geruch, Geschmack, das machen wir beim Essen, aber hauptsächlich der Tastsinn und was man dann auch alles so hören kann.
Ein durchaus ganzheitlicher Ansatz, denn das Wahrnehmen von Botschaften aller verbliebenen Sinne hilft Menschen, deren Augenlicht schwindet oder schon erloschen ist. Und hierbei steht der Tastsinn weit vorn.
Gerade Leute, die später sehbehindert werden, dass die einfach den Tastsinn total vernachlässigt haben. Der Mensch ist ja optisch. Und wenn das jetzt ausfällt, gibt es ganz, ganz große Probleme. Man muss dann auch erst immer sagen, Sie können das anfassen. Fassen Sie ruhig zu und nutzen Sie beide Sinne noch. Wenn eine Gesichtsfeldeinschränkung vorliegt, dann sieht man ja nur einen kleinen Punkt. Aber wenn ich dann sage, hier die Hand, die tun wir dahin, finden dann auch alle wichtig, sagen, oh Gott, man kann ja eigentlich doch viel ertasten.
Ein sensibler Tastsinn ist das A und O für das Bewältigen vieler Alltagssituationen.
Es sind ja hier auch im Haus die Zimmernummern erhaben. Erst stehen die Leute immer vor, oh, ich finde mein Zimmer nicht. Aber dann, wenn ich sage, sie können hier am Handlauf langlaufen, da fühlen sie hier die Zimmernummer 6. Ach ja, das fühle ich ja. Das ist doch dann schon eine wesentliche Erleichterung. Oder es geht schon um Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken. Sage ich, das kann man fühlen, wenn man beide Hände nimmt. Und solche Sachen werden eben in diesem Kurs von mir geschult.
Daneben geht es aber auch um den Austausch von Erfahrungen. Wie wird man mit schlechterem Sehsinn fertig oder gar mit drohender Blindheit bzw. völliger Dunkelheit?
Und man hat dann auch Zeit für ein Einzelgespräch, wo verschiedene Themen auch angesprochen werden können. Dafür sind wir ja auch da. Die Leute sind es ja noch nicht gewohnt. Die müssen ja erst ihre Sehbehinderung annehmen.
Natürlich könne und wolle man keinen Psychologen ersetzen, aber
unsere Erfahrung können wir weitergeben. Aber ja, psychische Hilfen, wie man das im großen Sinne versteht, das machen wir nicht. Aber halt die Erfahrungen, schon immer zu sagen, ich mache das aber so, das bringt schon viel.
Zurück zum praktischen Tun. Tastsinn testen.
So Tastmuster, da muss man zwei gleiche dann immer zusammenstellen. Somit sehe ich auch gleich, ob der Tastsinn sehr gut ist, zum Erlernen dann auch der Punktschrift.
Augen zu machen gilt nicht. Resolut überreicht mir die Mit-60erin eine Augenverdunklung.
Sie kriegen von mir eine dunkle Brille und damit das auch hygienisch ist, kriegen Sie ein Kosmetiktuch drunter. Ich habe die auch vorher desinfiziert. Ja, bitte nicht schummeln.
Licht aus. Dann heißt's konzentrieren. Ich erhalte kleine Zettel mit Standsmustern drauf.
6 Zettel und hier liegen die. Das sind immer 2 gleich. Und da wäre es schön, wenn Sie immer die 2, die gleich sind, von den 6 zusammentun. Ich gebe vorweg einen Tipp. Ich mache das immer so, dass ich mir ein Muster nehme, mir das angucke, zu einer Seite lege und dann das zweite dazu suche.
Ja, da fühle ich also eine lange Reihe von Punkten. Da würde ich mal sagen, die beiden sind hier ähnlich.
Ähnlich oder gleich?
Ja, schwierig. Ne? Ich weiß ja noch nicht, wie unterschiedlich die anderen sind. Genau, ne? Ähnlich oder gleich?
Nicht einfach. Meine Fingerspitzen hämmern meist auf Tastaturen herum. Die Welt erschließen sie mir eigentlich weniger, zumindest im Alltag. Ich schaffe das Zuordnen dennoch. Barnsdorf meint's gut mit mir.
Ja gut, stimmt. Ich habe Ihnen aber auch die leichtesten jetzt gegeben.
Mit dem quasi Fingerspitzen-Memory lasse sich der Tastsinn testen, erläutert sie und ergänzt.
Ist das Tastsinn gut ausgeprägt oder ist er eben nicht so gut? Das ist dann auch je nachdem verschieden, was die Leute für Berufe hatten. Wenn er jemand mal Maurer war, der hat natürlich keinen guten Tastsinn.
Ich darf die Augenbinde wieder abnehmen.
Ich frage dann auch immer, wie es den Leuten geht unter der dunklen Brille. Es soll also wirklich kein Zwang sein, dass sie die dunkle Brille aufsetzen. Aber ich finde, es ist immer schon, die Empfindung werden sie auch anders gehabt haben jetzt unter der dunklen Brille. Es ist anders, als wenn man nur die Augen zumacht.
Also weiter geht's. Diesmal für mich mit Hinsehen. Ich sehe ein bekanntes Spiel in der Tastversion.
Ein Mensch ärgere dich nicht. Dann habe ich hier, was sehr wichtig ist, Fahrstuhlsymbole. dass man die halt lernt. Wenn es auch gewünscht ist, fahre ich mit den Leuten hier. Wir haben einen barrierefreien Fahrstuhl mit Sprachausgabe und tastbaren Symbolen. Ich habe hier Fahrstuhlsymbole, die die Leute erlernen können. Keller, Tür auf, Tür zu.
Dann erblicke ich die Symbole und auch kleine, erhabene, gruppierte Punkte.
In Breitschrift, ja, genau.
Als nächstes eine Art Landschaft zum Durchwandern für die Fingerspitzen.
Eine Traumreise, sieht aus wie eine Landkarte. Hier sind die Symbole erstmal erklärt, dass das hier das Meer ist, das ist so geriffelt. Dann eine raue Oberfläche ist die Wüste. Dann eine erhabene Fläche ist das Obstland und eine glatte Fläche ist ein Hochland. Und hier ist zum Beispiel ein Bergland. Und dann gehe ich eben mit den Leuten, damit sie wirklich tasten, damit sie auch sehen, dass sie tasten können, geht das dann eben so. Sie kommen am Flughafen an, der ist auch dargestellt, also langer erhabener Strich, fahren eine Bergstraße lang. Dann müssen sie eben fühlen, wie viele Kreuzungen muss ich queren. Und dann kommen sie zum Hafen und dann fahren sie übers Meer und dann kommen sie in einen Palmengarten. Und das ist also alles fühlbar, das soll also auch den Tastsinn schulen. Und ich muss sagen, da ziehen wir eigentlich auch immer ganz tolle Ergebnisse und die Leute sind doch überrascht, was sie alles fühlen können.
Aber auch die Realwelt ist begreifbar.
Das ist eine Landkarte mit den einzelnen Bundesländern. Die sind rausnehmbar, kann man dann eben einsetzen. Also die sind dann auch mit den Hauptstädten der Bundesländer. Das ist Deutschland, angrenzt Österreich, hier ist München. Man fühlt dann hier auch die Grenzen oder die Sehbehinderten können eben die Farbe noch sehen.
Sie könnten mir jetzt Hannover finden.
Aber ja doch, Moment, da.
Vom Auge selbst ist ein Tastmodell vorhanden. Anatomie zum Berühren und Begreifen.
Das ist auch sehr wichtig, um den Leuten mal wirklich ein Auge zu erklären. Das kann man auseinandernehmen. Ich sage immer, wir machen eine Augenoperation. Stoppen Sie mal gerade einen Moment. Das geht ein bisschen schwer. Das ist auch sehr wichtig, dass die Leute die Funktion oder überhaupt das Auge mal wissen, wie das aufgebaut ist. Das ist also vorne genau zu fühlen, die Hornhaut, die ist anders, also hat eine andere Oberfläche. Dann hier die Lederhaut und hier oben ist die Aderhaut fühlbar, die also unter der Lederhaut sitzt. Und hier hinten kommt der Sehnerv raus. So, jetzt haben wir schon die OP begonnen, ohne Narkose. Und dann kann man eben hier rausnehmen, die Regenbogenhaut, die Linse, den Ziliarkörper, wo das alles aufgehängt ist. Dann den Glaskörper, auch dass man die Relation sieht. Hier hinten kann man die Netzhaut fühlen. Die Makula sitzt hier und das machen wir also dann auch immer mit den einzelnen Kursteilnehmern. So.
Von Montagnachmittags bis Freitagvormittags laufen die Kurse in Wernigerode. Man wohnt in Einzelzimmern und ist doch zusammen.
Man ist von zu Hause weg. Man braucht sich um nichts zu kümmern, um kein Essen, um keinen Einkauf, um nichts. Und das finden wir sehr gut, dass die Leute einfach aus ihrer Umgebung mal weg sind. Sie sind auch untereinander, sie können sich austauschen. Die Abende sind auch immer ganz lustig.
Gemeinsames Plaudern, Hörfilme genießen, etwas über den BVN, seine Regionalvereine erfahren und was Mitgliedern alles geboten wird. Wer eine dieser Schnupperwochen besucht, muss dank Zuschüssen der Krankenkasse oder auch mal der Lions nur die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in der Aura-Pension tragen. Auch BVN-Mitglied muss man nicht zwangsläufig sein, doch wird es gern gesehen.
Und wenn er zum Kurs kommt und wird dann Mitglied, sind wir natürlich auch glücklich.
Michaela Barnsdorf hat sich in dieser Woche täglich in drei einzelnen Unterrichtseinheiten ihrer vier Teilnehmenden gewidmet und ging dabei ganz individuell auf deren Bedürfnisse ein.
Da darf jeder sich auch wünschen. Ich habe auch Maßbänder da, eben um auch die Hilfsmittel kennenzulernen, die es gibt. Ich habe eine tastbare Uhr dabei, ich habe, Mensch, ärgere dich nicht, ich habe Würfel dabei, ich habe ein Kartenspiel dabei. Und da fragen wir immer, Montagnachmittag ist der Besprechungstag, wo wir dann auch fragen, was jeder machen möchte, wo seine Wünsche sind, was er vermisst. Denn wenn man fragt, was vermissen Sie am meisten, kann man eigentlich sehen, was er machen möchte wieder. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt einen Herrn, der möchte unbedingt wieder Skat spielen. Ich kann zwar selber kein Skat, aber die Karten kann ich. Habe ich ihm die Karten erklärt und dann hat er in seiner Freistunde das eben nochmal geübt, dass er die Symbole erkennt. und wieder Karten spielen kann mit seinen Freunden.
Wer nun schon erfolgreich mit dem Sensibilisieren der Fingerspitzen begonnen hat, darf sich nun auch an die Preisschrift herantasten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Flache Holzblöckchen mit beweglichen Stiften erlauben ein sinnliches Annähern.
Das ist zum Erklären der Punktschrift. Das ist sehr groß dargestellt. Nur einfach erstmal zum Erklären, wie die Punktschrift aufgebaut ist. Kann man die verschiedenen Punkte rauf und runter drücken.
Aber zunächst, erhaben steht am Anfang ein wenig Theorie.
Die Punktschrift oder auch Brailleschrift genannt, weil die der Louis Braille erfunden hat. Das war ein blinder Franzose. Der ist erblindet durch einen Unfall. Mit 3 Jahren hat er sich die Schusterahle, erzählt man, von seinem Vater in die Augen gestochen und wurde dadurch blind. Und mit 16 Jahren hatte er schon das ganze System der Blindenschrift voll ausgereift, fertig.
6 Punkte für das Leben.
Die Blindenschrift besteht aus 6 Punkten. Das ist jetzt im Großformat, die Punkte sind ja dann kleiner. Und da schiebt man jetzt einfach mal diese 6 Punkte, aus der die Blindenschrift konzipiert ist, einfach mal hoch. Ich würde mir jetzt angewöhnen, einfach gleich mit 2 Fingern und dann kommt heraus, welcher der bessere Tastfinger ist. Die sind in 2 Reihen, 1, 2, 3 Punkte untereinander und die 2. Reihe sind 4, 5, 6. So werden die Punkte bezeichnet, wenn wir dann mal schreiben. Der obere ist der Punkt 1, dann der Punkt 2, der Punkt 3. Dann rechts oben der Punkt 4, dann der Punkt 5 in der Mitte und rechts unten der Punkt 6 unten. Und diese Punkte kann man verschieden variieren. Und wenn man die dann variiert, das gibt 63 Möglichkeiten. Somit kann man schon das ganze Alphabet, Satzzeichen, Sonderzeichen schreiben. Und ein Vorteil ist bei der Blindenschrift, es wird alles klein geschrieben. Wenn man da mal wirklich ein Wort groß schreiben möchte oder muss, dann kommt da ein Zeichen vorweg. Und dann bedeutet das, dass der erste Buchstabe groß ist oder das ganze Wort groß. So.
Und dann ran an die Maschine.
Das Schreiben zu erlernen geht eigentlich relativ schnell. Nur das Lesen, das erfordert dann Übung. Und ich sage immer, es ist auch kein Ganzwortlesen, sondern man liest ja dann mit den Fingern Buchstabe für Buchstabe. Und hier haben wir jetzt die Punktschriftmaschine. Das ist ein Perkins-Brailler, der stammt aus Amerika. Die ist ziemlich wuchtig, aber sie hat halt auch den besten Druck. So, jetzt geben Sie mir mal Ihre beiden Hände. Das sind dann die 6 Punkte drauf. Hier, Moment, hier ist die Leertaste. Hier ist der Punkt 1, 2, 3. Der kleine Finger bleibt über. Hier ist der Punkt 4 mit der rechten Hand, 5 mit dem Mittelfinger und 6 mit dem Ringfinger. Und jetzt habe ich das Blatt schon eingelegt, weil das üben wir dann mal später. Und jetzt drückt man einfach mal den Punkt 1 runter. Ja, und dann hier in der Mitte ist die Leertaste. Die drücken wir mal. Das ist das A. Das besteht nur aus dem Punkt 1. Ja, das B besteht aus dem Punkt 1 und 2 gemeinsam gedrückt. So, Lücke. Und jetzt fassen Sie mal oben hin. Das fasst sich natürlich nicht mehr so stabil an wie unser Probemuster.
Natürlich dienen die wenigen Tage nicht dem Erwerb vollendeter Kenntnisse der Brailleschrift. Aber ein erstes zartes Vortasten ist gewünscht und wird methodisch sauber angelegt.
Ich gehe immer nicht nach dem Alphabet vor, sondern eben nach der Buchstabenkombination, dass man eben mit 2 Buchstaben, also 2 Punkten anfängt. Punkt 1 ist also praktisch das A, ja. Punkt 1 und 2 gemeinsam ist das B. Somit können wir schon abschreiben.
Und Michaela Barnsdorf gibt auch einen Ausblick, wie es einmal gehen kann, wenn die Fingerspitzen fliegen lernen.
Es gibt also da die Blindenvollschrift und wenn man die dann beherrscht, die ist sehr wichtig auch für die Benutzung des Computers. Da kann man also eine Braillezeile dann an den Computer hängen. Je nachdem, wie breit die Braillezeile ist, 80 Zeichen oder 40 Zeichen, kann man auf einer Leiste, sage ich immer, darstellen. Und das ist schon ganz gut. Man kann dann immer mitlesen, was man geschrieben hat oder die Sprachausgabe. Ich benutze das immer kombiniert, Sprachausgabe und Braillezeile. Aber wenn ich schnell sein will, dann lese ich schnell in der Braillezeile unten, schon in der Mitte. Aha, so schnell kann die Sprachausgabe gar nicht. Aber man kann dann auch mal Wörter lesen. Wie werden die denn geschrieben? Und man hat dann auch ein besseres Bild. Ich denke mir immer, was ich unter dem Finger habe, kann ich besser behalten, als wenn ich es nur mit der Sprachausgabe mitkriege. Ich kann mir auch schnell was notieren eben.
Und dann, ganz lebenspraktisch, werden die Teilnehmenden abgeholt, dort, wo sie eben gerade sind, und bekommen einen Wegweiser an die Hand.
Eben. So, jetzt lernen wir, ich gehe jetzt wirklich nach dem Buch vor, weil wenn wir das später mal machen wollen, müssen wir ja auch nach dem Buch gehen, damit du dann eben selber auch was machen kannst, ne?
Hilfe zur Selbstständigkeit geben, Barrieren abbauen, Teilhabe ermöglichen und fördern. Michaela Barnsdorf hat sich stets dem Engagement im Dienste blinder und sehbehinderter Menschen verpflichtet gefühlt und sich auch im Sinne der Barrierefreiheit in ihrer Heimatstadt Wolfenbüttel eingesetzt. Und dies keinesfalls nur vorsichtig tastend, sondern bisweilen zupackend und kraftvoll.
Michaela Barnsdorf zum Gedenken. Sie organisierte und leitete viele Reha-Kurse, besonders rund um die Punktschrift, bei den Workshops des Regionalvereins Südostniedersachsen im BVN, in dessen Vorstand sie mitwirkte. Ihr ehrenvolles Andenken bleibt bewahrt, ihr Einsatz für die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe unvergessen.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Blindentastmodell. Hildesheim hat es, Lüneburg hat es, Celle hat es. Nun hat es endlich auch Hannover. Ein Modell der Stadt aus Metall, zentral aufgestellt. Am 1. Juni wurde es feierlich eingeweiht. Ihr BVN-Radio war für Sie mit dabei.
Endlich mal die Stadt begreifen. Das Rathaus, der Bahnhof, die Marktkirche, das Anzeigerhochhaus, die Oper, der Landtag, das Hohe Ufer. Hannover hat jetzt ein Stadtmodell im Maßstab 1:780 zum Anfassen. 160 mal 160 Zentimeter groß, das heißt, 1 Zentimeter auf dem Modell entsprechen 7,80 Meter auf hannoverschem Pflaster. Wir finden es am Beginn der Bahnhofsstraße vor dem Hauptbahnhof. Es ist aber auch ein kleiner, weiterer Schritt zur Inklusion, denn besonders blinde und sehbehinderte Menschen werden es schätzen, mit dem Tastsinn die Stadt an der Leine zu erkunden. Bezeichnungen für 30 Objekte sind vorhanden, auch in Breitschrift. Sie helfen beim Orientieren. Frank Mehler, selbst blind, leitet die Gruppe Hannover im hiesigen Regionalverein des BVN und meint:
Also das ist schon toll. Ich habe nur kurz begriffen. Ich komme sicherlich noch mal wieder und werde auch anderen Leuten das zeigen, Blinden, aber auch Sehenden. Ich habe gehört, da sollen Leitstreifen dann auch hingeführt werden, damit man es gut findet. Ist schon beeindruckend. Ich habe es in anderen Städten auch schon mal erlebt.
Auch Bürgermeister Thomas Herrmann hat schon seine Hände über die metallene Stadt gleiten lassen.
In der Tat. Es ist ein warmes Gefühl, wenn man drüber geht über diese Bronze, jetzt gerade bei dem Sonnenschein und der Wärme, ist es etwas, was dazu animiert, eigentlich nochmal etwas anzufassen. Und wir werden ja erleben, wie die Menschen bestimmte Teile dieses Modells mit den Fingern immer wieder reiben und es dann in goldenem Glanz erscheinen wird.
Wolf-Rüdiger Reinecke, Vorsitzender des Fördervereins Stadtmodell und von den Lions in Hannover, hat das Werk des Initiators, des zu früh verstorbenen Unternehmers Madan Arora fortgeführt und ist an diesem Tag des Einweihens mit gut 25 versammelten Sponsoren, Vertretern der Stadt wie der Blinden und Sehbehinderten voller Freude.
Handarbeit, Einsatz bis zur letzten Minute, aber es ist ein wunderbarer Tag deswegen und nicht nur, weil wir Sommeranfang haben, kalendarisch, wunderbares Wetter, allmählich auch mit den Lockerungen das genießen können. Nein, vor allem, weil heute der Helen-Keller-Tag ist und das hat für die Lions eine besondere Bedeutung. Helen Keller hat 1927 die Lions aufgerufen, Ritter der Blinden zu sein und seitdem gehört das praktisch zu unserer DNA.
Fix mal nachblättern. Helen Keller, geboren 1880, verlor mit 19 Monaten sowohl Augenlicht wie Gehör, kämpfte sich aber ins Leben zurück, lernte sprechen, die Breitschrift, mehrere Sprachen, studierte und machte ihren Bachelor of Arts mit Summa Cum Laude. Sie war Schriftstellerin und Menschenrechtlerin, ein heller Fixstern am Himmel der Menschlichkeit. Aber zurück zum Modell. Auf einem 3 Tonnen schweren Granitquader aus Portugal steht das 260 Kilo schwere 3D-Modell aus Goldbronze. Gefertigt hat es der Künstler Felix Bröcken aus Welver in Westfalen. Jedes Haus, Jeder Bau bis hin zu den Denkmalen, Stichwort unterm Schwanz, das Reiterstandbild vorm Bahnhof, wurde von Hand ausgeschnitzt, ein Modell gefertigt, abgenommen und dann das eigentliche heutige Stadtmodell im Wachsausschmelzverfahren gefertigt.
Und das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, ist, das Rathaus wird eine Herausforderung. Und dann kam so langsam raus, wie groß das Modell werden soll. Also wir haben jetzt 160 mal 160 Zentimeter und das ist schon gewaltig. Aber da war mir auch klar, dass das eben eine super Darstellungsform ist, um so den Großteil der Innenstadt mal so schön festhalten zu können. Und das war eine Herausforderung, aber hat sehr viel Spaß gemacht, das auszuarbeiten.
10 Monate gingen ins Land. Der Wert insgesamt 70.000 Euro. Finanziert wurde es durch die Lions, die Bürger wie die Balsen-Stiftung und die Dirk-Rossmann GmbH. Bürgermeister Thomas Herrmann findet das Modell gelungen und etwas ganz Besonderes für Hannover.
Also ein wunderbarer Ort und ein wunderbares Modell aus der Werkstatt von Felix Bröcken. Und ich bin allen, die daran mitgewirkt haben, für dieses wunderbare bürgerschaftliche Engagement sehr dankbar. Allen voran Dr. Madan Arora, der Initiator dieses Projektes, der diesen Tag leider nicht mehr erleben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, er schaut von oben zu bei diesem herrlichen Sommerwetter auf das Werk und ich glaube, er wird sehr zufrieden sein.
Auch die Behindertenbeauftragte der Stadt ist gekommen, hat das Modell berührt und sich berühren lassen.
Ich bin begeistert. Für die Stadt ein echter Gewinn und ich glaube für ganz, ganz viele Menschen. Und ich finde, es ist auch ein optisches Highlight, ein fühlbares Highlight. Und es wird auch noch mit dem blinden Leitsystem erschlossen. Das kommt im Zuge der Bauarbeiten noch.
Patrick Arora, Sohn des verstorbenen Initiators Madan Arora, erklärt das Motiv seines Vaters, ein Stadtmodell zum Ertasten aufzustellen.
Ja, mein Vater wollte was zurückgeben an die Stadt oder an die Menschen hier. Nach 40, 45 Jahren, die er hier beruflich tätig war, was aufgebaut hat, Menschen Arbeit gegeben hat, aber auch dann natürlich umgekehrt so viel profitiert hat von dem, was einfach hier ist, was andere auch mit aufbauen. Und davon wollte er ein Stück zurückgeben. Und dafür hat er irgendwann mal gesagt, ich möchte sowas versuchen. Ich spreche die Stadt an, ich spreche alle anderen an. Ich gehe ein bisschen Geld sammeln und schaue, ob ich das zusammenkriege und hoffe, dass alle mitmachen und dass die Stadt dann auch sagt, jawohl, sowas möchten wir hier auch in der Mitte der Bürgergesellschaft haben. Eingebettet in die Stadt, in das Blindenleitsystem, was kommen wird, aber an einem möglichst prominenten Ort. Und das war ihm wichtig.
Je häufiger die Menschen mit Fingerspitzen das Stadtmodell berühren, sagt Künstler Felix Bröcken, desto goldiger glänze die Stadt. Wir werden fühlen und sehen.
Hannover für die guten Augen, wie die Fingerspitzen. Dank bürgerschaftlichem Einsatz, besonders der Lions, der Bürger, wie der Balsen-Stiftung, hat die Stadt jetzt in der Bahnhofstraße ein bronzenes Stadtmodell.
Seit diesem Jahr wollen wir vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Ihre Stimme hören. Wir lassen Sie zu Wort kommen, ungefiltert. Oder, um es mal salopp zu sagen, du bist gefragt, sag, was du denkst, in 90 Sekunden. Es sind deine 1,30, also deins 30.
Hallo, mein Name ist Thomas Dust. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Regionalvereins Osnabrück, Bentheim-Emsland, und leite in Lingen 2 Selbsthilfegruppen. Ich sitze im Moment auf meinem Balkon und habe die Augen geschlossen und denke gerade darüber nach, was ich wohl gemacht hätte, wenn heute nicht Corona wäre. Heute ist nämlich Christi Himmelfahrt und Vatertag. In den letzten Jahren sind wir immer vom Kegelclub losgegangen. Wir haben uns getroffen. Wir sind zu Fuß am Dortmund-Ems-Kanal spazieren gegangen, sind in verschiedene Gaststätten eingekehrt, haben etwas gegessen und getrunken und hatten viel Spaß dabei. Oder wir haben auch schon mal einen Pferdewagen gemietet, haben uns hinten auf den Anhänger gesetzt und sind dann damit durch die Gegend gefahren. Aber heute sieht ja alles ganz anders aus. Ich habe meine Augen geschlossen und lasse alles nochmal an mir vorbeigehen und denke an die schönen Zeiten und hoffe, dass die bald wiederkommen.
Thomas Dust, gemütlich am Himmelfahrtstag. Mitte Mai, zu Hause mittlerweile, darf er mehr als träumen. Corona hat im Frühsommer dank sinkender Inzidenz und steigender Geimpftenzahl ein wenig von seinem Schrecken verloren. Hoffentlich bleibt uns die gute Laune erhalten.
Wenn Sie gerne auch einmal im BVN-Radio zu Wort kommen wollen, sehr gut. wenn Sie von sich hören lassen. Mehr Infos erhalten Sie über podcast@blindenverband.de oder beim BVN unter Hannover 0511 51040.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.